Willkommen beim zweiten Teil unserer Alien-Folge. Wir steigen direkt ein. Für unsere außerirdischen Besucher ergibt sich nach den Ausführungen der letzten Woche ein gewisses logistisches Problem. Andere Sterne sind weit entfernt, Überlichtgeschwindigkeit ist physikalisch heikel und ein Generationenschiff wäre ein bemerkenswerter Aufwand, nur um anschließend in Kentucky beschossen zu werden. Die Reptiloiden lösen dieses Problem erstaunlich elegant. Sie sind einfach schon hier. Mehr noch, je nachdem, welcher Version der Geschichte man folgt, sitzen sie in Regierungen, Königshäusern, Banken, Medienkonzernen und anderen Machtzentren. Man erkennt sie nur nicht, weil sie menschliche Gestalt annehmen können. Ein ausgesprochen praktisches Talent für eine außerirdische Spezies, die unbemerkt die Welt beherrschen möchte. Und ein noch praktischeres für eine Verschwörungstheorie. Denn ein Grey hat wenigstens ein körperliches Problem. Wer behauptet, ein kleines graues Wesen mit riesigem Kopf habe das Kanzleramt übernommen, muss irgendwann erklären, warum es auf Pressefotos trotzdem aussieht wie Friedrich Merz. Ein gestaltwandelndes Reptil besitzt diese Schwierigkeit nicht. Es kann aussehen wie ein Politiker, ein Banker, ein Nachrichtensprecher oder ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Theoretisch auch wie ein Podcaster, womit wir festhalten sollten, dass meine Herkunft vom Mars bislang deutlich besser belegt ist als jede Verbindung zu einem Reptil. Die moderne Reptiloiden-Verschwörung wird gern als uraltes Wissen verkauft. Ihre Anhänger verweisen auf Schlangen und Drachen, auf Götter, Dämonen und Mischwesen aus sehr unterschiedlichen Kulturen. Mesopotamische Darstellungen werden neben ägyptische Gottheiten gestellt, asiatische Drachen neben biblische Schlangen. Aus der bloßen Tatsache, dass Menschen seit Jahrtausenden Geschichten über Reptilien erzählen, entsteht dann der Verdacht, sie hätten womöglich immer dasselbe reale Wesen beschrieben. Das klingt eindrucksvoll, solange man nicht zu genau hinsieht. Schlangen gehören zu den ältesten und vielseitigsten Symbolen der Menschheitsgeschichte. Sie können für Gefahr, Heilung, Fruchtbarkeit, Wiedergeburt, Weisheit, Chaos oder göttliche Macht stehen. Drachen verschiedener Kulturen sehen unterschiedlich aus, erfüllen unterschiedliche Funktionen und entstehen in völlig verschiedenen religiösen und historischen Zusammenhängen. Aus all dem folgt kein gemeinsamer biologischer Ursprung. Und schon gar keine Spezies, die einige tausend Jahre später das britische Königshaus infiltriert. Die Vorstellung funktioniert vielmehr rückwärts. Zuerst existiert die moderne Idee einer verborgenen, reptilienartigen Macht. Anschließend durchsucht man die Vergangenheit nach allem, was Schuppen hat. Das ist derselbe Mechanismus, den wir bereits bei unseren Alien-Kategorien gesehen haben. Sobald eine Schublade existiert, beginnt sie, ihre eigene Vorgeschichte einzusammeln. Für die moderne Reptiloiden-Idee müssen wir deshalb nicht bei den Sumerern anfangen. Wir können 1929 beginnen. Im August dieses Jahres erscheint im amerikanischen Pulp-Magazin Weird Tales eine Erzählung des Schriftstellers Robert E. Howard. Ihr Titel lautet Shadow Kingdom. Howard ist heute vor allem als Schöpfer von Conan dem Barbaren bekannt. The Shadow Kingdom gehört zu seinen Geschichten um den atlantischen König Kull und enthält Wesen, die für unsere Geschichte bemerkenswert vertraut wirken. Schlangenmenschen. Die Serpent Men sind eine alte, verborgene Rasse. Sie können Menschen imitieren und haben sich in Machtstrukturen eingeschlichen. Niemand weiß sicher, wer noch Mensch ist und wer nur so aussieht. Das Entscheidende ist deshalb nicht, dass Howard einfach eine Kreatur mit Schlangenkopf erfindet. Er verbindet den fremden Körper mit Tarnung, Infiltration und politischer Macht. In einer Szene erkennt Kull, dass Menschen in seinem Umfeld ersetzt worden sind. Die Gefahr kommt nicht als Armee vor die Tore. Sie sitzt bereits im Inneren. Das ist Pulp Fiction. Nicht als abwertendes Urteil, sondern ganz wörtlich. Eine fantastische Erzählung in einem Magazin, das seinen Leserinnen und Lesern bizarre Welten, Monster, Magie und Abenteuer verkauft. Robert E. Howard behauptet nicht, einen investigativen Bericht über reptilische Mitglieder der amerikanischen Regierung vorzulegen. Trotzdem ist die Ähnlichkeit zur späteren Verschwörungserzählung auffällig. Eine uralte, reptilienartige Rasse tarnt sich als Mensch, infiltriert Machtzentren und herrscht aus dem Verborgenen. Das bedeutet nicht, dass David Icke Jahrzehnte später einfach eine Howard-Geschichte abschreibt. So funktionieren kulturelle Motive selten. Sie wandern und verändern sich. Und manchmal verlassen sie die Literatur, ziehen durch Esoterik und Pseudogeschichte und tauchen irgendwann an einem Ort wieder auf, an den Menschen sie für Realität halten. Eine wichtige Zwischenstation ist Maurice Doreal. Doreal heißt eigentlich Claude Doggins und gründet in den 1930er Jahren in den Vereinigten Staaten die Brotherhood of the White Temple. Er präsentiert sich als spiritueller Lehrer und verbindet Okkultismus, Atlantis, verborgene Meister, kosmische Geschichte und angebliches uraltes Wissen. Besonders bekannt werden seine Emerald Tablets of Thoth the Atlantean. Der Titel klingt historisch. Das ist Teil des Problems. Es gibt tatsächlich eine alte hermetische Tradition um die sogenannte Smaragdtafel, die Tabula Smaragdina. Doreals Text ist aber nicht einfach dieses historische Dokument. Er behauptet, eine wesentlich umfangreichere Überlieferung des atlantischen Thoth zugänglich zu machen und zu übersetzen. Atlantis ist dabei ausgesprochen nützlich. Eine untergegangene Zivilisation hinterlässt nur begrenzte Möglichkeiten für Rückfragen. In Doreals kosmischer Pseudogeschichte tauchen Schlangenmenschen und dunkle Mächte auf. Wesen, die sich verbergen und menschliche Formen annehmen können. Das literarische Motiv bekommt damit einen anderen Status. Es steht nicht mehr offen in einer Fantasy-Geschichte, sondern in einem Text, der sich als Zugang zu uraltem Wissen präsentiert. Aus Fiktion wird dadurch nicht automatisch Esoterik und aus Esoterik nicht automatisch Verschwörungstheorie, aber die Übergänge werden leichter. Ein Motiv kann nun mit Atlantis verbunden werden, mit alten Geheimlehren, verlorenen Zivilisationen, der Behauptung, moderne Menschen hätten lediglich vergessen, was frühere Kulturen noch wussten. Und irgendwann mit Außerirdischen. Der Mann, der all diese Stränge zu einem der erfolgreichsten Verschwörungssysteme der Gegenwart verbindet, beginnt seine öffentliche Karriere allerdings nicht als Reptilienforscher. David Icke ist Fußballtorwart. Später arbeitet er als Sportreporter für die BBC und wird Sprecher der britischen Green Party. Anfang der 1990er Jahre verändert sich sein öffentliches Auftreten grundlegend. Icke berichtet von spirituellen Erfahrungen und Botschaften, spricht über bevorstehende Umwälzungen und tritt 1991 in der britischen Talkshow Wogan auf. Dieser Auftritt wird berüchtigt. Icke erklärt unter anderem, er sei ein Son of the Godhead, ein Sohn der Gottheit. Teile des Publikums lachen. Moderator Terry Wogan sagt ihm, das Gelächter sei nicht mit ihm, sondern über ihn. Für Icke ist das eine öffentliche Demütigung. Seine Karriere endet dadurch nicht. Im Gegenteil. In den folgenden Jahren entwickelt er ein immer umfassenderes Weltbild. New Age, geheime Eliten, Blutlinien, außerirdische bzw. interdimensionale Mächte und globale Kontrolle verbinden sich zu einem System, in dem kaum ein politisches Ereignis isoliert bleibt. 1999 veröffentlicht er The Biggest Secret. Und jetzt betreten die Reptiloiden endgültig die große Bühne. Nach Ickes Darstellung wird die Menschheit seit sehr langer Zeit von einer reptilischen Macht kontrolliert. Er verbindet diese Wesen mit einer Blutlinie, mit den Anunnaki, mit Draco und mit Familien und Institutionen, die angeblich über Generationen hinweg politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht ausüben. Je tiefer man in dieses System einsteigt, desto größer wird es. Königshäuser gehören dazu. Politische Dynastien, Banken, Medien, Geheimdienste, internationale Organisationen. Die Reptiloiden sind bei Icke nicht einfach eine weitere Alienrasse, die gelegentlich mit einer Untertasse über Nevada fliegt. Sie bilden ein Erklärungsmodell für die Welt. Warum besitzen bestimmte Familien so viel Macht? Reptilienblutlinie. Warum handeln Regierungen gegen die Interessen ihrer Bevölkerung? Reptilienblutlinie. Warum kontrollieren wenige Konzerne große Teile von Wirtschaft und Medien? Reptilienblutlinie. Warum wirkt ein Politiker in einem Fernsehinterview merkwürdig? Na gut, nicht immer Reptilienblutlinie. Damit hat die Theorie einen gewaltigen Vorteil gegenüber gewöhnlichen Alien-Geschichten. Sie kann praktisch alles aufnehmen. Ein UFO-Bericht braucht wenigstens ein UFO. Eine Entführungsgeschichte braucht eine Erfahrung, eine Erinnerung oder eine behauptete Zeitlücke. Die Reptiloiden-Verschwörung benötigt nur Macht. Wo Macht existiert, kann sie eine verborgene Ursache vermuten. Und weil die Wesen ihre Gestalt verändern können, ist ihre Unsichtbarkeit kein Problem mehr. Sie wird zur erwartbaren Eigenschaft. Man sieht keine Reptilien in der Regierung? Natürlich nicht. Sie tarnen sich. Es gibt keine biologischen Proben? Selbstverständlich nicht. Eine uralte Elite, die seit Jahrtausenden die Menschheit kontrolliert, wird kaum bei einer Pressekonferenz eine Hauptschuppe verlieren. Damit wird die Theorie ausgesprochen widerstandsfähig. Fehlende Belege beschädigen sie nicht zwingend, weil die Fähigkeit, Belege zu verbergen, bereits Teil der Erzählung ist. Das Internet liefert später noch eine weitere Form des Nachweises: Videos. Wer lange genug durch einschlägige Plattformen scrollt, findet Aufnahmen von Politikerinnen, Nachrichtensprechern und Prominenten, deren Augen angeblich für einen kurzen Moment reptilienartig werden. Pupillen scheinen sich zu verändern, Hautflächen flimmern, Gesichter wirken verzerrt. Bekannt ist hier vor allem ein Video der Sängerin Miley Cyrus. Für die Erklärung braucht man keine interdimensionale Biologie. Digitale Kompression reicht oft. Videoartefakte, Bewegungsunschärfe, Licht, niedrige Auflösung und fehlerhafte Bildübertragungen können Gesichter auf ausgesprochen kreative Weise zerstören. Besonders Augen sind empfindlich, weil kleine Veränderungen in wenigen Pixeln sofort auffallen. Aber wer bereits weiß, dass Reptiloide ihre menschliche Gestalt nur mühsam aufrechterhalten, sieht keinen Kompressionsfehler. Er sieht einen Moment der Wahrheit. Für einen Sekundenbruchteil versagt die Tarnung. Das ist fast ein perfektes Verschwörungsmotiv. Moderne Technik erzeugt einen Bildfehler und der Bildfehler wird zum Beweis für ein Wesen, dessen wichtigste Eigenschaft darin besteht, normalerweise nicht sichtbar zu sein. An diesem Punkt wäre es angenehm, die ganze Geschichte einfach als besonders kreativen Unsinn abzuhaken. Leider ist sie politisch weniger harmlos, als ein Video über reptilische Augen zunächst wirkt. Denn Ikis Weltbild erfindet die Vorstellung einer verborgenen globalen Elite nicht neu. Geheime Blutlinien, internationale Finanzmacht, kontrollierte Medien, manipulierte Regierungen und eine kleine Gruppe, die im Hintergrund die Geschicke der Menschheit lenkt, gehören zu wesentlich älteren Verschwörungstraditionen. Darunter befinden sich antisemitische Erzählungen. Die Vorstellung, jüdische Familien oder eine geheime jüdische Macht kontrollierten Banken, Presse und Regierungen, gehört zu den langlebigsten und gefährlichsten politischen Verschwörungsmythen der Moderne. Namen wie Rothschild werden seit Jahrhunderten in solche Systeme eingebaut. Die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion behaupten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen geheimen jüdischen Plan zur Weltherrschaft und lieferten eine Blaupause, die in immer neuen Varianten weiterlebt. David Icke weist den Vorwurf des Antisemitismus zurück. Seine Anhänger argumentieren häufig, er spreche schließlich von Reptilien und nicht von Juden. Damit ist das Problem nicht erledigt. Wenn ein Verschwörungssystem alte Erzählungen über geheime Blutlinien, globale Finanzkontrolle, Medienmacht und verborgene Eliten übernimmt, verschwinden deren historische Belastungen nicht automatisch dadurch, dass an die Spitze der Pyramide ein außerirdisches Reptil gesetzt wird. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der ein Meme über reptilische Politiker teilt, bewusst antisemitische Propaganda verbreitet. Es bedeutet aber, dass die Erzählung nicht in einem politischen Vakuum existiert. Und vielleicht erklärt genau diese Verbindung einen Teil ihrer Langlebigkeit. Die Reptiloiden geben einem abstrakten Gefühl einen Körper. Macht ist kompliziert. Internationale Politik ist kompliziert. Finanzsysteme sind kompliziert. Institutionen handeln widersprüchlich. Eliten konkurrieren miteinander. Historische Entwicklungen haben unzählige Ursachen und manchmal entstehen katastrophale Entscheidungen schlicht durch Interessen, Ideologie, Inkompetenz oder Zufall. Ein gestaltwandelndes Reptil ist übersichtlicher. Es erklärt alles. Und weil es alles erklärt, muss man irgendwann nichts mehr erklären. Damit unterscheiden sich die Reptiloiden deutlich von unseren bisherigen Besuchern. Orton landet in der Wüste und spricht mit George Adamski. Die Greys entführen Menschen und bringen sie angeblich in ihre Schiffe. Reptiloide brauchen keinen sichtbaren Kontakt. Ihre Anwesenheit zeigt sich gerade darin, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Eine Regierung trifft eine Entscheidung. Ein Krieg beginnt, eine Bank gewinnt Einfluss, ein Medienkonzern wächst, ein Mitglied des Königshaus schaut auf einem schlecht komprimierten Video für 3 Frames merkwürdig aus. Alles kann Teil derselben Geschichte werden. Und sobald man akzeptiert, dass außerirdische oder interdimensionale Wesen in menschlichen Machtstrukturen sitzen, stellt sich zwangsläufig die nächste Frage. Was wissen unsere Regierungen? Denn vielleicht wurden sie nicht nur infiltriert, vielleicht haben sie verhandelt. Wenn Reptiloide angeblich in Machtstrukturen sitzen, liegt eine Frage ziemlich nahe. Was wissen die Regierungen? An dieser Stelle verändert sich die UFO-Erzählung noch einmal. Es geht nicht mehr nur um Menschen, die am Himmel etwas sehen, in der Nacht verschwinden oder in einer Wüste einem Venusier begegnen. Jetzt geht es um Präsidenten, Militärbasen, Geheimgruppen, Akten, Dementis und angebliche Abkommen zwischen Staaten und Außerirdischen. Die Untertasse landet damit nicht mehr nur irgendwo im Feld. Sie landet in der Verwaltung. Eine der bekanntesten Geschichten beginnt mit Dwight D. Eisenhower. Im Februar 1954 hält sich der amerikanische Präsident in Palm Springs auf. Für kurze Zeit entsteht eine Lücke in der öffentlichen Wahrnehmung. Eisenhower ist nicht sichtbar. Pressevertreter bekommen keine unmittelbare Erklärung. Gerüchte entstehen. Dann folgt die offizielle Version. Ein dringender Zahnarztbesuch. Genau solche Lücken sind für Verschwörungserzählungen ideal. Sie sind klein genug, um realistisch zu wirken und offen genug, um später mit Bedeutung gefüllt zu werden. In der UFO-Überlieferung wird aus dieser Episode nach und nach etwas ganz anderes. Eisenhower sei nicht beim Zahnarzt gewesen, sondern auf einer Militärbasis. Meist wird Edwards Air Force Base genannt, in älteren Versionen auch Muroc. Dort habe er Außerirdische getroffen. Je nach Erzählung geht es um eine erste Kontaktaufnahme, um eine Verhandlung oder um ein Abkommen. Der Reiz dieser Geschichte liegt nicht nur in den Aliens, er liegt im Amt. Ein Privatmann kann behaupten, in der Wüste mit einem Venusier gesprochen zu haben. Das ist eine Contactee-Geschichte. Wenn aber ein Präsident angeblich verschwindet und später mit einem außerirdischen Vertrag zurückkehrt, verändert sich die Größenordnung. Dann ist die Menschheit nicht mehr Empfängerin einer Botschaft. Dann hat sie eine Diplomatie. Belegt ist diese Diplomatie nicht. Was belegt ist, ist viel nüchterner. Eisenhower war tatsächlich in Palm Springs. Die Zahnarztgeschichte gehört zur zeitgenössischen Erklärung und die UFO-Version entsteht später aus der Umdeutung dieser Lücke. Gerade deshalb ist diese Geschichte so brauchbar für die Szene. Sie braucht keinen offenen Beweis. Sie braucht nur eine Stelle, an der der offizielle Ablauf für einen Moment nicht vollständig sichtbar ist. In diese Stelle kann alles hinein. Ein ähnlicher Mechanismus begegnet uns bei Hello Man. Anfang der 1970er Jahre arbeitet der Autor und Komponist Robert Emmenegger an einem Film über UFOs. Der Film erscheint 1974 unter dem Titel UFOs – Past, Present and Future. Er ist keine kleine Amateurproduktion aus einem Keller, sondern ein auffälliges Fernseh- und Dokumentarprojekt mit prominenten Stimmen wie Rod Sterling, Burgess Meredith und José Ferrer. Der Film behandelt verschiedene UFO-Fälle und enthält am Ende eine dramatisierte Szene einer angeblichen Landung auf der Holloman Air Force Base in New Mexico. Um diese Szene bildet sich eine eigene Legende. Emmenegger berichtet später, ihm sei im Umfeld der Produktion echtes, offizielles Filmmaterial einer UFO-Landung auf Holloman in Aussicht gestellt worden. Dieses Material erscheint nie. Im Film bleibt eine Nachstellung. Damit entsteht ein besonders elegantes UFO-Artefakt. Ein Film, der gerade dadurch wichtig wird, dass der entscheidende Teil in ihm fehlt. Niemand sieht das angebliche Material. Es kann nicht geprüft werden. Es kann nicht analysiert werden. Es kann nicht zeigen, was es angeblich zeigen soll. Aber seine Abwesenheit wird selbst zur Geschichte. Vielleicht wurde es zurückgezogen, vielleicht durfte es nie erscheinen, vielleicht war es ein Test, vielleicht sollte etwas angedeutet werden, ohne es wirklich offenzulegen. Man merkt an dieser Stelle, wie flexibel das System bereits geworden ist. Ein sichtbares Dokument kann als Beweis dienen, ein verschwundenes Dokument kann ebenfalls als Beweis dienen. Ein gezeigter Film wäre brisant gewesen. Ein nicht gezeigter Film ist es auf eine andere Weise. Spätestens bei Majestic 12 bekommt diese Logik einen Namen, eine Struktur und angebliche Akten. Majestic 12, häufig MJ-12 genannt, soll nach den später verbreiteten Dokumenten ein geheimes Komitee aus hochrangigen Wissenschaftlern, Militärs und Regierungsvertretern gewesen sein. Angeblich wird es 1947 auf Anordnung von Präsident Harry S. Truman eingerichtet, um außerirdische Technologie, abgestürzte Flugobjekte und den Umgang mit nichtmenschlicher Intelligenz zu verwalten. Das ist aus Sicht der UFO-Verschwörung fast perfekt. Es erklärt, warum Roswell nicht einfach ein isoliertes Ereignis bleibt. Es erklärt, warum Präsidenten informiert werden müssen. Es erklärt, warum Wissenschaftler, Militär und Geheimdienste zusammenarbeiten. Und es liefert eine Institution, die groß genug ist, um die vielen offenen Fäden der UFO-Geschichte zu bündeln. Die bekannten MJ-12-Dokumente tauchen in den 1980er Jahren auf. Der Fernsehproduzent und UFO-Interessierte Jamie Shandera erhält angeblich einen anonymen Film mit Dokumenten. William Moore und Stanton Friedman werden zu zentralen Figuren in der weiteren Verbreitung und Verteidigung. Später findet sich im National Archive ein sogenanntes Cutler-Twinning-Memorandum, das ebenfalls auf MJ-12 zu verweisen scheint. Für Anhänger ist das genau die Art Spur, die man erwarten würde. Nicht zu offen, nicht zu vollständig, aber gerade konkret genug, um den Verdacht zu nähren. Für Kritiker ist es ein Problemfall. Die Dokumente haben massive Provenienzprobleme. Sie kommen anonym. Manche existieren nur als Fotografien. Formate und Schreibweisen passen nicht sauber zu den angeblichen Entstehungszeiten. Signaturen wirken kopiert. Beim Cutler-Twinning-Memo gibt es archivische Auffälligkeiten und keine stützenden Parallelakten. Das FBI prüft die Unterlagen und versieht sie mit dem Urteil bogus. Schwindel, Fälschung, nicht echt. Damit könnte die Sache eigentlich enden. Tut sie aber nicht. Denn in einem funktionierenden Verschwörungssystem ist eine Fälschung nicht zwingend das Ende der Geschichte. Sie kann der Anfang einer neuen Schicht sein. Wenn ein Dokument echt aussieht, ist es Beweis. Wenn es gefälscht aussieht, könnte es absichtlich gefälscht worden sein, um die Wahrheit lächerlich zu machen. Wenn eine Behörde es als falsch bezeichnet, ist das vielleicht eine Vertuschung. Wenn eine Behörde schweigt, ist es ebenfalls Vertuschung. Majestic 12 wird dadurch weniger zu einer Akte als zu einem Mechanismus. Es entsteht ein System, das jede Quellenlage aufnehmen kann. Dazu kommt ein weiterer Faktor, der die Sache tatsächlich komplizierter macht. Im UFO-Milieu der 1980er Jahre gibt es Desinformation nicht nur als Behauptung. Es gibt Fälle, in denen falsche Informationen tatsächlich gestreut werden oder später als solche beschrieben werden. Der wichtigste Name ist Paul Benevitz. Benevitz ist Ingenieur und lebt in Albuquerque, nicht weit von der Kirtland Air Force Base entfernt. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre beobachtet er Lichter, Funksignale und Vorgänge, die er als außerirdische Aktivität deutet. Er glaubt, Kommunikation zwischen außerirdischen und amerikanischen Einrichtungen abgefangen zu haben. Seine Überzeugungen verdichten sich immer weiter. Er ist schließlich überzeugt, dass es bei Dulce in New Mexico eine unterirdische gemeinsame Basis von Menschen und Außerirdischen gibt. Hier treten Bill Moore und Richard Doty in die Geschichte. Moore hat 1980 zusammen mit Charles Berlitz The Roswell Incident veröffentlicht und damit entscheidend zur Wiederbelebung des Roswell-Mythos beigetragen. Doty arbeitete im Umfeld des Air Force Office of Special Investigations und wird später zu einer der umstrittensten Figuren der UFO-Desinformationsgeschichte. Nach späteren Darstellungen und Moores eigenem öffentlichen Eingeständnis auf einer MUFON-Konferenz 1989 wurde Benevitz mit falschen Informationen gefüttert. Das ist der dunkle Kern dieses Kapitels, denn plötzlich sprechen wir nicht mehr nur über Menschen, die sich staatliche Desinformation vorstellen. Wir sprechen über einen Fall, in dem ein UFO-Forscher öffentlich einräumt, an Desinformation beteiligt gewesen zu sein und in dem ein ohnehin überzeugter Mann immer tiefer in ein geschlossenes Bedrohungssystem gerät. Benowitzes Zustand verschlechtert sich. Er landet schließlich in psychiatrischer Behandlung. Aus dieser Geschichte entstehen mehrere Folgen gleichzeitig. Für Skeptiker zeigt sie, wie gefährlich ein Zusammenspiel aus Fehlinterpretation, gezielter Irreführung und ufologischem Erwartungssystem werden kann. Für Verschwörungsgläubige kann sie etwas anderes zeigen. Wenn tatsächlich falsche Informationen gestreut wurden, dann muss es etwas geben, das geschützt werden sollte. Damit wird die Fälschung zum Beweis für Geheimhaltung und die Geheimhaltung zum Beweis für die Wahrheit der Fälschung. Das ist ein nahezu perfekter Kreislauf. Wenn der Staat nichts sagt, vertuscht er. Wenn er etwas sagt, lügt er. Wenn ein Dokument auftaucht, ist es ein Leak. Wenn es falsch ist, ist es Desinformation. Wenn ein Zeuge unglaubwürdig wirkt, wurde er vielleicht gezielt unglaubwürdig gemacht. Wenn eine Geschichte widersprüchlich ist, kann das an der Komplexität der Geheimhaltung liegen. Ab diesem Punkt gibt es keinen stabilen Boden mehr, auf dem eine Quelle einfach scheitern kann. Genau in diesem Milieu wachsen die Vertragsgeschichten. Die Grundidee ist immer ähnlich. Irgendwann habe die US-Regierung mit außerirdischen Gruppen verhandelt. Die Außerirdischen hätten Technologie geliefert. Im Gegenzug hätten sie bestimmte Rechte erhalten. Stützpunkte, Geheimhaltung, biologische Proben, vielleicht sogar begrenzte Entführungen. Manchmal sollen Listen geführt worden sein.
Manchmal brechen Aliens später die Verträge. Manchmal merken die Menschen zu spät, dass sie über den Tisch gezogen wurden. Eine besonders bekannte Variante ist der sogenannte Greada oder Grenada Treaty Komplex. Hier wird häufig behauptet, Eisenhower habe 1954 ein Abkommen mit außerirdischen Wesen geschlossen. Die Details schwanken. Technologieaustausch, Geheimhaltung, Kontrolle über Entführungen, Duldung außerirdischer Präsenz. Das Problem ist, dass die greifbare Quellenlage für den konkreten Vertragsnamen und seine angeblichen Klauseln schwach ist. Moderne Webseiten und später UFO-Erzählungen wiederholen die Details, aber eine belastbare frühe Primärquelle ist schwer zu fassen. Deshalb sollte man diese Geschichte nicht so erzählen, als läge ein gesichertes diplomatisches Abkommen im Archiv. Interessant ist sie trotzdem. Gerade weil sie zeigt, wie weit die Erzählung inzwischen gewachsen ist. Aus einer Sichtung wird ein Kontakt, aus einem Kontakt wird eine geheime Gruppe, aus einer geheimen Gruppe wird eine Verwaltungsstruktur. Und irgendwann braucht dieses System Verträge, Zuständigkeiten und Vertragsbrüche. Außerirdische Diplomatie entsteht nicht aus Belegen. Sie entsteht aus der inneren Logik der Verschwörung. Wenn Außerirdische hier sind, müssen Regierungen davon wissen. Wenn Regierungen davon wissen, müssen sie entweder kämpfen, schweigen oder verhandeln. Wenn sie schweigen, muss es einen Grund geben. Wenn Technologie im Spiel ist, wird ein Tausch denkbar. Wenn Menschen verschwinden oder von Entführungen berichten, lässt sich daraus eine Vertragsklausel bauen. So wird aus dem UFO ein Verwaltungsakt. Die Szene erzählt nicht mehr nur von Wesen, sondern von Zuständigkeiten. Wer wusste was? Welche Behörde war beteiligt? Welche Basis diente als Treffpunkt? Welche Akten wurden angelegt? Welche Präsidenten wurden informiert? Welche Abkommen wurden gebrochen? Das ist wahrscheinlich der Moment, in dem die Alienwelt endgültig politisch wird. Die Greys untersuchen Menschen, die Nordics warnen, die Reptiloiden infiltrieren Machtstrukturen. Aber jetzt sitzen Menschen und Außerirdische plötzlich an einem Verhandlungstisch. Oder genauer, die Szene behauptet, dass sie dort saßen. Für die Erzählung macht das einen entscheidenden Unterschied. Denn sobald Verhandlungen möglich sind, existieren auch Interessen, Bedingungen, Zugeständnisse, Täuschungen, Vertragsverletzungen. All das, was Menschen aus irdischer Politik kennen, wird auf den Kontakt mit dem Nichtmenschlichen übertragen. Damit wird das Universum nicht nur bewohnt, sondern diplomatisch. Wir fragen jetzt nicht mehr, gibt es außerirdisches Leben? Und auch nicht, haben einzelne Menschen Kontakt erlebt? Wir fragen, gibt es eine verborgene Außenpolitik der Erde, von der die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist? Diese Frage ist praktisch nicht mehr zu schließen, denn jede fehlende Akte kann vernichtet worden sein, jedes Dementi kann Teil der Vertuschung sein, jede Fälschung kann absichtliche Desinformation sein, jede Desinformation kann beweisen, dass es etwas gibt, das geschützt werden soll. Ein normales historisches Argument braucht belastbare Quellen. Dieses System braucht nur Lücken. Und Lücken gibt es immer. Manchmal steigt man für eine Recherche in ein Kaninchenloch. Zum Beispiel bei der Frage, was sind eigentlich Ariani? Nach Greys, Nordics und Reptiloiden klingt das zunächst wie die nächste Spezies im großen Alien-Bestimmungsbuch. Ein weiterer Name, eine weitere Herkunft, vielleicht ein eigener Planet, eine Körperbeschreibung, ein paar angebliche Eigenschaften. Genau so funktionieren viele moderne Alien-Listen. Jede Gruppe bekommt ihren Eintrag und irgendwann sieht das Universum aus wie ein schlecht betreutes Wiki mit sehr viel Selbstbewusstsein. Bei Ariani passiert etwas anderes. Je genauer man sucht, desto weniger wirkt der Begriff wie eine stabile, klassische Alienrasse. Er taucht nicht so greifbar auf wie die Greys, nicht so prominent wie die Nordics, nicht so wirkmächtig wie die Reptiloiden. Stattdessen führt die Spur in ein Milieu, in dem UFO-Erzählungen, Nazi-Wunderwaffen, Hohlerde-Fantasien, Aldebaran, Frill, schwarze Sonne und rechte Esoterik ineinanderlaufen. Ariani sind deshalb weniger eine eigene Spezies als ein Warnsignal. Ein Name, der zeigt, wohin Alien-Taxonomie führen kann, wenn sie nicht mehr nur Wesen beschreibt, sondern politische Geschichte umschreibt. Eine besonders konkrete Spur findet sich im Umfeld von Jan Udo Holey. Besser bekannt als Jan van Helsing. Holey wird in den 1990er Jahren mit Büchern bekannt, die Geheimgesellschaften, Weltverschwörung, Esoterik, Antisemitismus, Nationalsozialismus, Reichsmythen und UFO-Erzählungen miteinander verbinden. In der Rezeption seiner Texte taucht eine Formulierung auf, die fast wie eine unfreiwillige Zusammenfassung des ganzen Kaninchenlochs wirkt. Ein angeblicher Kurier der Schwarzen Sonne habe ihm mitgeteilt, es gebe ein stehendes Heer aus eingeschleusten Aldebaranern. Arianis und Reichsdeutschen mit 22.000 Reichsflugscheiben. Das ist ein Satz, bei dem man kurz prüfen muss, ob man noch recherchiert oder bereits Fieber hat. Aldebaraner, Arianis und Reichsdeutsche. Dazu Reichsflugscheiben in einer Zahl, die selbst für eine durchschnittlich ambitionierte Science-Fiction-Serie logistisch erklärungsbedürftig wäre. Aber gerade diese Überfülle ist aufschlussreich. Hier wird nicht mehr nur behauptet, irgendwo gäbe es Außerirdische. Hier existiert ein komplettes Parallelmilitär aus Sternenvölkern, deutschem Reichsrest und esoterischer Geheimtechnik. Ariani sind darin nicht der Anfang der Geschichte. Der eigentliche Knotenpunkt heißt Aldebaran. Aldebaran ist ein realer Stern im Sternbild Stier. Er ist hell, auffällig und seit der Antike beobachtet. In der rechten UFO- und Esoterik-Szene wird aus diesem Stern jedoch ein Herkunftsort für angeblich überlegene Wesen, die mit der Menschheitsgeschichte verbunden seien. Besonders in Holleys Buch Unternehmen Aldebaran von 1997 wird diese Erzählung ausgearbeitet. Dort geht es um Kontakte mit Menschen aus einem anderen Sonnensystem, um angebliche Botschaften, um alte Abstammungslinien und um die Behauptung, Nationalsozialisten oder deren okkulte Kreise hätten durch solche Kontakte Wissen über Fluggeräte erhalten. Damit sind wir bei den Reichsflugscheiben. Die Grundidee lautet, das nationalsozialistische Deutschland habe nicht nur an konventionellen Waffen gearbeitet, sondern an fliegenden Scheiben, Antigravitation, Frillenergie oder anderer Wundertechnik. Nach 1945 seien diese Projekte nicht einfach verschwunden. Manche Versionen verlegen sie in geheime Basen, nach Südamerika, in die Antarktis, unter die Erde oder gleich zu außerirdischen Verbündeten. Historisch belastbare Belege für einsatzfähige Reichsflugscheiben gibt es nicht. Es gab im Nationalsozialismus Raketenentwicklung, Luftfahrtforschung und technische Projekte, die real und teilweise fortgeschritten waren. Daraus folgt aber nicht, dass eine geheime Flotte fliegender Untertassen existierte. Die Reichsflugscheiben gehören zur Nachkriegsmythologie. Sie sind ein Versuch, militärische Niederlage, technische Fantasie und esoterische Überhöhung nachträglich miteinander zu verbinden. Der Begriff Frill spielt dabei eine wichtige Rolle. Ursprünglich stammt Frill nicht aus einem geheimen NS-Archiv, sondern aus Literatur. Edward Bulwer-Lytton veröffentlicht 1871 den Roman The Coming Race. Darin gibt es eine unterirdische Zivilisation, die eine geheimnisvolle Kraft namens Frill beherrscht. Später wandert dieser Begriff in okkulte und esoterische Milieus. Aus einer literarischen Energieform wird ein angeblich reales Geheimwissen. In der Nachkriegsesoterik und besonders in der rechten UFO-Szene wird daraus dann die Vorstellung einer Frill-Gesellschaft, die angeblich mit weiblichen Medien, Aldebaran-Botschaften und nationalsozialistischer Flugtechnik verbunden gewesen sei. Namen wie Maria Orsic tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder auf. Sie wird in diesen Erzählungen als Medium dargestellt, das Botschaften aus Aldebaran empfangen habe. Das Problem ist, die historische Frill-Gesellschaft, wie sie in diesen Geschichten beschrieben wird, ist nicht belastbar belegt. Sie ist selbst Teil der modernen Legendenbildung. Das macht sie nicht wirkungslos, im Gegenteil. Gerade weil sich Frill so gut zwischen Romanen, Okkultismus und angeblicher Geheimtechnik bewegen lässt, eignet es sich hervorragend für ein Milieu, das seine eigenen Grenzen ständig verschiebt. Literatur wird zu Geheimwissen, Geheimwissen wird zu Technik, Technik wird zu außerirdischem Kontakt. Und außerirdischer Kontakt wird zu einer alternativen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ariani tauchen in diesem Umfeld wie ein weiteres Element in einer bereits überladenen Mythologie auf. Sie müssen gar nicht besonders genau beschrieben sein. Es reicht, dass der Name funktioniert. Er klingt fremd genug, um außerirdisch zu wirken. Und vertraut genug, um in ein ariosophisches, rassistisch aufgeladenes Fantasiesystem zu passen. Das ist der politisch entscheidende Punkt. In diesen Erzählungen geht es nicht nur um UFOs, es geht um Herkunft, Blut, Abstammung, Elite und verborgene Überlegenheit. Aldebaraner erscheinen nicht einfach als irgendeine außerirdische Gruppe, sondern als Wesen, die in manchen Versionen mit einer arischen oder übermenschlichen Abstammungsvorstellung verbunden werden. Die Geschichte der Menschheit wird damit nicht erweitert, sondern hierarchisiert. Bestimmte Menschen sollen näher an den Sternen stehen als andere. Das ist keine harmlose Science-Fiction. Es ist rechte Esoterik in kosmischer Verpackung. Holley bzw. Jan van Helsing ist dafür ein zentraler Vermittler im deutschsprachigen Raum. Seine Geheimgesellschaftenbände verbinden klassische antisemitische Verschwörungsmotive mit esoterischen und ufologischen Elementen. In Deutschland wurden sie strafrechtlich bzw. jugendschutzrechtlich problematisch. Deine Texte wurden wegen Volksverhetzung bzw. antisemitischer Inhalte beschlagnahmt oder indiziert. Deshalb müssen wir hier aufpassen. Es wäre leicht, sich nur über die 22.000 Reichsflugscheiben lustig zu machen. Und ja, diese Zahl hat eine eigene Schönheit. Aber der Unterbau ist nicht harmlos. Hinter den Flugscheiben stehen häufig Erzählungen, in denen Nationalsozialismus nicht als verbrecherische Ideologie erscheint, sondern als Zugang zu verlorener Technik, kosmischer Herkunft oder verborgener Wahrheit. Die historische Realität wird entstellt. Aus Tätergeschichte wird Mythos, aus Niederlage wird Geheimfortbestand, aus Rassismus wird Sternengenealogie. Das ist der Punkt, an dem alles plötzlich sehr irdisch wird. Denn diese Erzählungen sagen weniger über Aldebaran aus als über Menschen, die eine politische Vergangenheit nicht loslassen wollen. Das Weltall wird hier nicht zum Raum des Fremden, sondern zur Projektionsfläche für alte Hierarchien. Die Ariani sind dafür fast ideal, gerade weil sie so schwer zu fassen sind. Bei Greys haben wir ikonische Körper, bei Nordics eine Contacti-Tradition, bei Reptiloiden eine moderne Verschwörungserzählung mit klaren Popularisierern. Bei Ariani haben wir einen Namen, der in einem rechten UFO-Komplex auftaucht und dort neben Aldebaranern und Reichsdeutschen in eine militärisch-esoterische Fantasie eingebaut wird. Das wirkt dünn, aber genau diese Dünnheit ist interessant. Eine Aliengruppe muss nicht einmal eine klare Biologie besitzen, um in der Szene eine Funktion zu erfüllen. Sie muss nur einen Platz im System bekommen. Das ist Taxonomie im Endstadium. Es ist die Frage danach, welche Gruppe brauchen wir noch, damit die Geschichte größer wirkt? Aldebaraner erklären die außerirdische Herkunft, Reichsdeutsche erklären den politischen Fortbestand, Frill erklärt die Energie, die schwarze Sonne erklärt das geheime Zentrum, Reichsflugscheiben erklären die Technik, Ariani füllen einen weiteren Platz in der Ordnung. Und weil diese Ordnung nicht aus überprüfbaren Quellen entsteht, sondern aus Behauptungen, Anspielungen und Wiederholungen, kann sie fast beliebig wachsen. Das macht sie nicht glaubwürdiger, aber erzählerisch stabiler. Ein normaler historischer Bericht wird schwächer, wenn seine Quellen fehlen. Dieses System arbeitet anders. Fehlende Belege werden zu Geheimhaltung, Widersprüche zu tieferen Ebenen. Absurde Details werden nicht gestrichen, sondern als besonderes geheimes Wissen behandelt. Wer zweifelt, ist naiv oder Teil der Manipulation. Wer lacht, hat noch nicht verstanden, wie tief alles reicht. So entsteht ein Kaninchenloch, das nach unten keine klare Grenze hat. In unseren bisherigen Ausführungen haben Menschen Außerirdische nach Körpern sortiert. Blond, grau, reptilienartig, insektenartig. Hier kommt etwas anderes hinzu. Jetzt werden Außerirdische nach Abstammung, Blut, Reich, Technik und geheimer Zugehörigkeit sortiert. Aus der Völkerkunde der Aliens wird eine rassistische Kosmologie. Und die ist nicht lustig, nur weil sie fliegende Untertassen enthält. Trotzdem ist dieser Teil wichtig, weil es zeigt, dass nicht jede Aliengeschichte gleich unschuldig ist. Manche sind albern, manche sind religiös, manche sind popkulturell, manche sind politische Mythen mit anderem Kostüm. Und manchmal reicht ein einzelner Name, um zu sehen, in welches Milieu man geraten ist. Ariani sind nicht deshalb interessant, weil wir viel über sie wissen. Sie sind interessant, weil man bei ihrer Suche merkt, dass das große Alien-Bestimmungsbuch nicht nur aus Fantasie besteht, sondern auch aus Ideologie. Nach Reptiloiden, staatlicher Desinformation, geheimen Alien-Verträgen, 22.000 Reichsflugscheiben und einem ehemaligen Fußballtorwart, der sich zum Sohn der Gottheit erklärte, möchte ich an dieser Stelle kurz festhalten, dass meine eigene Herkunft vom Mars im Verlauf dieser Folge erschreckend vernünftig geworden ist. Das beunruhigt mich, denn eigentlich war meine Rolle in diesem Podcast über die letzten 2 Wochen klar definiert. Ich bin der Mann, der behauptet, vom Mars zu stammen, während Svea versucht, den verbleibenden Ruf unserer Sendung zu retten. Inzwischen muss ich feststellen, dass ich innerhalb der internationalen Alienforschung beinahe zum konservativen Flügel gehöre. Zum Glück gibt es Lacerta. Bei Lacerta handelt es sich angeblich um ein weibliches reptiloides Wesen, das unter der Erdoberfläche lebt, einer sehr alten, intelligenten Spezies angehört und über Kenntnisse verfügt, gegen die sämtliche bisherigen Gäste unserer Folge wirken, als hätten sie am kosmischen Informationsstand nur vorbeigeschaut. Lacerta kennt die wahre Geschichte der Erde, die Herkunft des Menschen, verschiedene außerirdische Spezies, deren politische Interessen, geheime Kontakte, genetische Manipulationen und eine ganze Reihe physikalischer Zusammenhänge, die unserer Wissenschaft bedauerlicherweise entgangen sind. Ende 1999 beschließt sie, dieses Wissen mit der Menschheit zu teilen. Nicht vor den Vereinten Nationen, nicht in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift und auch nicht über eine internationale Pressekonferenz, sondern in einem Interview mit einem Mann, der gewöhnlich als Ole K. bezeichnet wird. Ich möchte mich als Mars-Mensch von dieser Kommunikationsstrategie ausdrücklich distanzieren. Für Erstkontakte gibt es Verfahren. Die sogenannten Lacerta-Interviews sollen am 16. Dezember 1999 und ein zweites Mal im April 2000 geführt worden sein. Wobei bereits bei diesem zweiten Termin unterschiedliche Daten kursieren. Häufig wird der 23. April genannt. In früheren Diskussionen begegnet auch der 27. April. Als Schauplatz gilt Schweden. Neben Ole K. erscheint ein E.F. über den der Kontakt zu Lacerta zustande gekommen sein soll. Schon an dieser Stelle wird die Sache quellenkritisch ungefähr so stabil wie eine Katze mit Walnussschalen als Schuhen auf frisch gebunnertem Parkett. Weder Ole K. noch E.F. lassen sich als Beteiligte verlässlich überprüfen. Eine belastbare Tonaufnahme der Gespräche liegt nicht vor. Eine saubere Erstveröffentlichung konnten wir ebenfalls nicht rekonstruieren. Stattdessen begegnet der Text später auf Webseiten in Kopien, Übersetzungen, Mirrors und Forendiskussionen. Im deutschsprachigen Netz lässt er sich spätestens Mitte der 2000er Jahre gut greifen. Auf All Mystery diskutieren Nutzer über die Interviews und eine Fassung kursiert über die Seite sabon.org. Bereits damals fragen Leser, wer diese geheimnisvollen Beteiligten eigentlich sein sollen. Das ist für die Einordnung entscheidend. Seriös behaupten können wir weder, an welchem Tag der Hoax entstand, noch wer ihn verfasst hat. Die angeblichen Interviewdaten gehören zur Erzählung, nicht zu einer unabhängig bestätigten Dokumentation. Greifbar wird uns Lacerta als pseudodokumentarischer Text mit ungeklärter Provenienz, der sich im Internet verbreitet und dabei den Eindruck einer Primärquelle erzeugt. Eine Sache lässt sich allerdings überprüfen. Der Name. Das lateinische Wort Lacerta bedeutet Eidechse. Außerdem bezeichnet Lacerta eine zoologische Gattung innerhalb der Eidechsen. Unsere geheime Reptiloidin heißt also Eidechse. Vielleicht bin ich durch meine marsianische Herkunft überkritisch, aber bei uns hätte man für eine verdeckte operierende Spezies vermutlich einen Decknamen gewählt, der nicht bereits im Wörterbuch steht. Andererseits muss man Lacerta zugutehalten, dass Menschen offenbar seit Jahrzehnten über ihre Interviews diskutieren. Möglicherweise ist die Tarnung also nicht schlecht, sondern derart dreist, dass sie schon wieder funktioniert. Die Geschichte beginnt mit einer Begegnung zwischen E.F. und einer jungen Frau, die sich später als etwas ganz anderes zu erkennen gibt. Hinter dem menschlichen Erscheinungsbild verbirgt sich demnach ein reptiloides Wesen. Über diesen Kontakt soll schließlich das Interview mit Ole K. zustande gekommen sein. Und Lacerta nutzt die Gelegenheit zunächst für eine wichtige Korrektur. Sie ist keine Außerirdische. Das unterscheidet sie von vielen Wesen, die uns bisher begegnet sind. Während Orton von der Venus kommt, Grace gewöhnlich mit fremden Welten verbunden werden und meine eigene Biografie bekanntermaßen auf den Mars verweist, betrachtet Lacerta die Erde als Heimat. Ihre Spezies sei hier entstanden und habe bereits lange vor dem Menschen eine hochentwickelte Zivilisation hervorgebracht. Damit löst sie nebenbei eines der größten Probleme aus Sveas Ausführungen der letzten Folge. Interstellare Entfernungen, relativistische Geschwindigkeiten, Generationenschiffe, Kryoschlaf und die gesamte unerfreuliche Diskussion über Überlichtgeschwindigkeit werden mit einem einzigen evolutionären Kunstgriff überflüssig. Die Reptiloiden wohnen im Keller. Man muss der Reptilienabteilung zugestehen, dass sie bei den Reisekosten vernünftig wirtschaftet. Nach Lacertas Darstellung reicht die Geschichte ihrer Spezies viele Millionen Jahre zurück. Ihre evolutionäre Linie habe sich aus reptilischen Vorfahren entwickelt, weshalb populäre Zusammenfassungen gern davon sprechen, die Reptiloiden stammten von Dinosauriern ab. Der Interviewtext entfaltet daraus eine deutlich größere alternative Erdgeschichte, in der intelligente reptilische Wesen lange vor uns existieren und der Mensch keineswegs die erste hochentwickelte Spezies dieses Planeten darstellt. Für die Menschheit ist das ein kleiner Rückschlag. Kaum hat sie sich daran gewöhnt, nicht im Mittelpunkt des Sonnensystems zu stehen, erfährt sie von einer anonymen Eidechse aus Schweden, dass sie nicht einmal im eigenen Haus die älteste Mietpartei ist. Überhaupt zieht sich eine gewisse Skepsis gegenüber unserer Spezies durch Lacertas Ausführungen. Menschen seien jung, aggressiv, schlecht informiert und hielten sich trotzdem für bemerkenswert bedeutend. Unsere Wissenschaft erfasse zentrale Aspekte der Wirklichkeit nicht. Die Geschichtsschreibung sei unvollständig. Religiöse Vorstellungen beruhten auf Missverständnissen und selbst die menschliche Wahrnehmung bildet die Realität nur sehr begrenzt ab. Als Marsmensch kenne ich diese Art Kollegen sehr gut. Einmal 65 Millionen Jahre ungestört im Keller evolviert und schon beginnt der Vortrag. Ihre eigene Spezies lebe bis heute in unterirdischen Anlagen. Verschiedene Fassungen und Übersetzungen des Textes liefern dazu Einzelheiten, die nicht immer vollkommen stabil sind. Der Kern bleibt jedoch gleich. Unter der Oberfläche existiere eine alte reptiloide Zivilisation, von deren Anwesenheit die Menschheit praktisch nichts weiß. Das wirft natürlich die Frage auf, warum eine hochentwickelte Spezies über gewaltige Zeiträume unentdeckt bleiben kann. Lacerta besitzt dafür eine Lösung und an dieser Stelle zeigt sich, wie geschickt der Text bekannte Reptiloiden-Motive weiterentwickelt. Ihre Leute können unsere Wahrnehmung beeinflussen. Menschen sehen demnach nicht zwingend, was tatsächlich vor ihnen steht, weil das menschliche Gehirn manipulierbar und in seinen Möglichkeiten begrenzt sei. David Icke braucht gestaltwandelnde Reptilien. Lacerta braucht nur unsere mangelhafte Wahrnehmung. Für einen Hoax ist das eine hervorragende Ausstattung. Steht ein Reptiloid vor mir und ich sehe es, habe ich ein Reptiloid gesehen. Steht eines vor mir und ich sehe einen Menschen, könnte meine Wahrnehmung beeinflusst worden sein. Steht keines vor mir, lässt sich immerhin nicht ausschließen, dass es besonders gut arbeitet. Aus journalistischer Sicht erschwert das die Recherche geringfügig. Besonders reizvoll dabei ist, wie der Interviewtext seine eigene Unbeweisbarkeit in die behauptete Welt integriert. Die Abwesenheit sichtbarer Reptiloide widerlegt deren Existenz nicht, sondern bestätigt ihre Fähigkeiten. Genau diesen Mechanismus haben wir in den vergangenen Kapiteln mehrfach kennengelernt. Bei geheimen Regierungsabkommen verschwinden Akten, weil die Verschwörung mächtig ist. Bei Reptiloiden fehlen Belege, weil ihre Tarnung funktioniert. Bei Lacerta scheitert bereits unsere Wahrnehmung an der biologischen und mentalen Überlegenheit der anderen Spezies. Wer nichts findet, hat möglicherweise nur bewiesen, wie gut das Versteck ist. Lacerta beschränkt sich allerdings nicht auf die Geschichte ihrer eigenen Leute. Dafür wäre dieses Interview viel zu bescheiden. Schon bald erklärt sie auch, dass keineswegs jedes UFO zu ihrer Spezies gehört und mehrere fremde Gruppen auf oder um die Erde aktiv seien. An diesem Punkt wurde ich als Marsmensch erstmal hellhörig. Offenbar existiert eine umfangreiche interstellare Außenpolitik, über die ich wieder nicht informiert wurde. Verschiedene Wesen verfolgen nach Lacertas Darstellung unterschiedliche Interessen. Fremde Spezies besuchen die Erde, manche Gruppen stehen miteinander in Konflikt, andere beeinflussen Menschen oder unterhalten Kontakte. Besonders die kleinen grauen Wesen spielen innerhalb dieses Geflechts eine Rolle, wobei Lacertas Kosmos nicht nach einer friedlichen galaktischen Föderation klingt, die gelegentlich zum Erfahrungsaustausch zusammenkommt. Eher entsteht das Bild konkurrierender Akteure, deren Absichten für Menschen schwer zu durchschauen sind. Ich habe anschließend meinen Posteingang kontrolliert. Nichts. Mars offenbar wieder nicht im CC. Für unsere Folge ist dieser Teil ausgesprochen interessant, weil Lacerta plötzlich fast das gesamte Personal der vergangenen Kapitel in ein gemeinsames Universum stellt. Reptiloide bekommen eine Innenperspektive, Grace eine politische Funktion, geheime Kontakte eine größere Bühne und unterschiedliche UFO-Typen eine Erklärung. Widersprüchliche Sichtungsberichte müssen nicht mehr widersprüchlich sein, sobald man genügend Spezies zulässt. Ein Zeuge sieht kleine graue Wesen, ein anderer große Humanoide, der nächste etwas Reptilienartiges. Kein Problem, unterschiedliche Abteilungen. So entwickelt sich aus einer einzelnen Behauptung allmählich ein komplettes Betriebssystem für UFO-Erzählungen. Praktisch jede neue Geschichte lässt sich installieren, solange irgendwo noch Platz ist für eine weitere Spezies, Fraktion oder Interessengruppe. Selbstverständlich kennt Lacerta außerdem die wahre Geschichte der Menschheit. An diesem Punkt wäre Zurückhaltung auch überraschend gewesen. Die Entwicklung des Menschen sei demnach nicht ausschließlich das Ergebnis natürlicher Evolution. Fremde Intelligenzen hätten eingegriffen, genetische Veränderungen vorgenommen und die Geschichte unserer Spezies beeinflusst. Damit greift der Text ein Motiv auf, das lange vor den angeblichen Interviews verbreitet war. Ancient Astronaut-Erzählungen hatten bereits über Jahrzehnte behauptet, außerirdische Besucher seien für frühe Zivilisationen, Religionen oder sogar die Entstehung des Menschen verantwortlich. Erich von Däniken popularisierte solche Vorstellungen seit den späten 1960er Jahren. Zecharia Sitchin verband sich später mit einer eigenwilligen Deutung der Anunnaki. Lacerta übernimmt dieses Motiv nicht einfach, sondern integriert es in eine wesentlich größere Gesamterzählung. Weil ihre Spezies selbst uralt ist und auf der Erde lebt, erhält die alternative Menschheitsgeschichte eine vermeintliche Zeugin aus einem Volk, das den entscheidenden Entwicklungen zeitlich näher gestanden haben soll. Für Historiker ist das natürlich frustrierend. Jahrzehntelang arbeitet man mit Archiven, materiellen Befunden, Textkritik und archäologischen Kontexten, dann kommt eine Eidechse aus dem Untergrund und erklärt, dass praktisch alles anders war. Besonders effizient ist die Art, wie der Lacerta-Text immer neue offene Fragen in dasselbe System einbaut. Unterschiedliche UFOs erklären sich durch unterschiedliche Spezies. Abweichende Beschreibungen von Wesen verweisen auf verschiedene Gruppen. Fehlende Reptiloidenfunde folgen aus unterirdischen Lebensräumen und Wahrnehmungsmanipulation. Rätselhafte Abschnitte der Menschheitsgeschichte werden mit genetischen Eingriffen verbunden. Geheime Regierungskontrakte passen zu einer Erde, auf der mehrere nichtmenschliche Akteure eigene Interessen verfolgen. eine gewöhnliche Theorie versucht, möglichst viele Beobachtungen mit möglichst wenig zusätzlichen Annahmen zu erklären. Lacerta hat sich für das Gegenteil entschieden. Und ich respektiere die Konsequenz. Je mehr Probleme auftauchen, desto größer wird das Universum. Fehlt eine Erklärung, kommt eine Spezies hinzu. Widersprechen sich zwei Geschichten, verfolgen die Beteiligten unterschiedliche Interessen. Passt die etablierte Geschichte nicht zur Behauptung, ist die etablierte Geschichte unvollständig. Bleibt ein Wesen unsichtbar, kontrolliert es unsere Wahrnehmung. Auf diese Weise erklärt der Text nicht ein Rätsel, sondern bietet sich als universelle Anschlussstelle für beinahe jedes Rätsel an. Dabei spielt die Form eine entscheidende Rolle. Lacerta erscheint nicht in einem Roman und der Text präsentiert sich nicht offen als fiktionale Erzählung. Stattdessen lesen wir ein Interview. Fragen werden gestellt, Antworten folgen. Missverständnisse lassen sich korrigieren und Nachfragen erzeugen den Eindruck eines tatsächlichen Gesprächs. Die Reptiloidin reagiert, erklärt, widerspricht und entwickelt ihre Gedanken über längere Passagen. Genau dadurch gewinnt der Text eine pseudodokumentarische Qualität. Ein Roman sagt uns, dass jemand eine Geschichte erzählt. Ein angebliches Interview behauptet, jemand habe gesprochen. Dieser kleine Unterschied ist enorm. Die Frage-Antwort-Struktur simuliert eine Situation und aus einer fantastischen Behauptung wird scheinbar ein Protokoll. Plötzlich steht nicht mehr die Erfindung eines Autors vor uns, sondern die vermeintliche Aussage einer Quelle. Wer den Text kopiert, kopiert deshalb nicht einfach eine Geschichte über Reptiloide. Er verbreitet angeblich ein Dokument. Für das frühe Internet ist diese Form nahezu ideal. Ein Interview lässt sich auf eine Website stellen, in Foren zitieren, übersetzen, als Textdatei verschicken, spiegeln und später auf neuen Seiten erneut veröffentlichen. Jede Kopie kann den Inhalt bewahren, während die Herkunft zunehmend verschwimmt. Irgendwann kennen tausende Menschen die Aussage, ohne noch zu wissen, wer sie zuerst veröffentlicht hat. Genau das begegnet uns bei Lacerta. Schon damals fällt manchen auf, dass die Quellenlage ein Problem hat. Wer ist Ole K? Wer ist EF? Wo befindet sich das Original? Andere gehen einen Schritt weiter und diskutieren nicht mehr, ob Lacerta existiert, sondern ob ihre Aussagen über die Greys stimmen. Das ist der eigentliche Durchbruch. Sobald eine Community darüber streitet, ob eine anonyme Reptiloidin möglicherweise falsche Angaben zur Außenpolitik der kleinen Grauen macht, hat sich die Frage nach der Authentizität auf bemerkenswerte Weise erledigt. Plötzlich werden Bedürfnisse verglichen. Nutzer prüfen, ob Lacertas Aussagen zu anderen Kontaktgeschichten passen, ob bestimmte Gruppen miteinander verbündet sind und welche Fraktionen welche Interessen verfolgt. Der Text wird nicht nur gelesen, sondern mit bestehender Lore abgeglichen. Widersprüche führen dabei keineswegs zwingend zur Verwerfung. Sie können neue Erklärungen erzeugen. Vielleicht lügt Lacerta, vielleicht die Greys, vielleicht kennt sie nicht alle Gruppen oder es existieren mehrere Fraktionen derselben Spezies. Vielleicht hat eine andere Quelle nur einen Teil der Wahrheit erfahren. An dieser Stelle möchte ich als Marsmensch erneut auf die katastrophale Kommunikation innerhalb unserer Branche hinweisen. Offenbar gibt es interstellare Konflikte, geheime Basen, genetische Programme und mehrere konkurrierende Machtblöcke, aber niemand schafft es, ein gemeinsames Protokoll zu führen. Stattdessen erfahre ich alles von All Mystery. Die frühe Rezeption zeigt damit etwas, das über Lacerta hinausweist. Ein Hoax benötigt irgendwann keinen klaren Autoren mehr. Sobald genügend Menschen den Text übernehmen, kommentieren und mit anderen Erzählungen verbinden, beginnt er ein Eigenleben. Die Community wird zur Fortsetzungsmaschine. Gerade deshalb halte ich Lacerta für eine der schönsten Figuren unserer gesamten Folge. Nicht, weil die Interviews irgendeinen belastbaren Nachweis für Reptiloide liefern würden. Dafür fehlt praktisch alles, was man von einer überprüfbaren Quelle erwarten müsste. Interessant ist Lacerta, weil der Text wie eine Zeitkapsel wirkt. Um die Jahrtausendwende liegen viele Bausteine längst bereit. David Icke hat Reptiloide zu einer globalen Verschwörungselite ausgebaut. Ancient Astronaut-Erzählungen schreiben die Menschheitsgeschichte seit Jahrzehnten außerirdisch um. Greys gehören fest zur UFO-Ikonografie. Geheime Regierungsabkommen kursieren in der Szene. Unterirdische Basen, genetische Manipulation und konkurrierende Aliengruppen sind ebenfalls verfügbar. Dann erscheint ein angebliches Interview und gießt all das in die Stimme einer einzigen Insiderin. Das ist keine einzelne Verschwörungstheorie mehr, das ist Full Service. Vielleicht erklärt gerade diese Effizienz, warum die Interviews bis heute weitergereicht werden. Wer Lacerta liest, muss sich nicht mühsam durch Jahrzehnte ufologischer Literatur arbeiten. Die Eidechse hat zusammengefasst. Als Marsmensch empfinde ich dabei einen gewissen beruflichen Neid. Seit knapp 2 Wochen erzähle ich offen von meiner Herkunft, verzichte auf mentale Tarnung, wohne nicht in einer unterirdischen Basis und stelle mich regelmäßig vor ein Mikrofon. Das Ergebnis ist überschaubar. Lacerta gibt 2 nicht überprüfbare Interviews, benennt sich nach dem lateinischen Wort für Eidechse und erhält eine komplette interspezifische Außenpolitik. Öffentlichkeitsarbeit ist nicht gerecht. Journalistisch bleibt die Einordnung trotzdem eindeutig. Für die Existenz Lacertas gibt es keinen belastbaren Nachweis. Die Interviews besitzen keine überprüfbare Provenienz und ihre gewaltigen Behauptungen werden durch keine unabhängigen Belege gestützt. Deshalb behandeln wir Lacerta nicht als Zeugen einer verborgenen Reptilienzivilisation, sondern als Hoax bzw. pseudodokumentarische Interneterzählung unbekannter Urheberschaft. Damit wäre die Geschichte eigentlich erledigt. Wäre da nicht das Internet? Bis in die 90er Jahre lebten viele dieser Geschichten erstaunlich friedlich nebeneinander. Adamski sprach mit Venusian, die Hills begegneten den Greys, Billy Meyer flog mit Plejadiern durchs All, David Icke warnte vor Reptiloiden. Jede dieser Erzählungen hatte ihre eigenen Bücher, ihre eigenen Anhänger und oft sogar ihre eigene Weltsicht. Wer alles kennen wollte, musste sich durch Regalmeter arbeiten. Dann kam das Internet. Nicht, weil dort plötzlich neue Außerirdische entdeckt wurden, sondern weil zum ersten Mal fast alles gleichzeitig verfügbar war. Wer sich Anfang der 2000er für UFOs interessierte, landete früher oder später auf denselben Seiten. Im deutschsprachigen Raum war All Mystery eine der großen Anlaufstellen. International sammelten Seiten wie Bibliotheca, Pleiades, Crystal Links oder Above Top Secret Material aus den unterschiedlichsten Richtungen. Dort standen Contacti-Berichte neben Regierungsverschwörungen, Ancient Astronauts neben Entführungsfällen, Lacerta neben Majestic 12. Geschichten, die ursprünglich nie etwas miteinander zu tun hatten, rücken plötzlich auf derselben Website ein paar Mausklicks auseinander. Das hatte Folgen. Nehmen wir die Lacerta-Interviews. Der Text taucht auf verschiedenen Webseiten auf, wird gespiegelt, übersetzt und als PDF weitergegeben. Manche Fassungen unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten, andere ergänzen einzelne Absätze oder verändern Datierungen. Irgendwann ist der Text so oft kopiert worden, dass die eigentliche Frage kaum noch lautet, was Lacerta erzählt, sondern woher diese Version eigentlich stammt. Dasselbe passiert mit den MJ-12-Dokumenten. Obwohl ihre Echtheit seit Jahrzehnten massiv bestritten wird, werden sie immer wieder neu veröffentlicht, erklärt oder zusammengefasst. Aus wenigen Dokumenten entsteht mit der Zeit eine kaum noch überschaubare Literatur. Das Interessante daran ist nicht, dass Menschen abschreiben. Das haben Autoren schon immer getan. Neu ist die Geschwindigkeit, mit der aus einer einzelnen Geschichte ein ganzes Geflecht entsteht. Eine Seite übernimmt einen Text, eine zweite übersetzt ihn, eine dritte fasst beide zusammen und eine vierte verweist anschließend auf mehrere Quellen. Tatsächlich führt die Spur oft immer wieder zum selben Ursprung zurück. Nur ist der inzwischen zwischen Mirrors, PDFs und längst verschwundenen Websites kaum noch zu erkennen. Wer heute versucht, solche Geschichten bis an ihren Anfang zurückzuverfolgen, landet deshalb erstaunlich häufig nicht bei geheimen Regierungsarchiven, sondern in der Wayback Machine. Plötzlich sucht man nicht mehr nach Außerirdischen, sondern nach alten Homepages, toten Links und archivierten Versionen einer Seite, die seit 20 Jahren niemand mehr gepflegt hat. Manchmal ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt noch nachzuvollziehen, wie eine Geschichte früher einmal ausgesehen hat. Mindestens ebenso spannend ist aber etwas anderes. Das Internet bewahrt diese Geschichten nicht nur auf, es beginnt auch sie zu sortieren. Plötzlich entstehen Übersichten, Listen, Stammbäume. Erst das Internet entwickelt ein gemeinsames Universum. Aus einzelnen Begegnungen wurden allmählich Völker, aus Völkern entstanden politische Lager, sie bekamen Sternensysteme, Verbündete, Gegner und gemeinsame Chronologien. Die UFO-Szene begann, sich eine kosmische Ethnologie aufzubauen, komplett mit Karten, Hierarchien und immer neuen Spezies, die sich erstaunlich gut in das bestehende System einfügten. Das ist eigentlich die größte Leistung des frühen Internets für die UFO-Kultur. Es erfand diese Wesen nicht, es gab ihnen einen gemeinsamen Wohnort. Und plötzlich sah das Universum nicht mehr aus wie eine Sammlung einzelner Geschichten, sondern wie ein Nachschlagewerk. Und das schlagen wir jetzt endlich auf. Nach zwei langen Folgen stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Wer wohnt da draußen jetzt eigentlich alles? Spätestens jetzt merken wir, dass sich die UFO-Szene über Jahrzehnte ein erstaunlich vollständiges Universum aufgebaut hat. Da gibt es nicht einfach die Aliens. Da gibt es Völker, Sternensysteme, politische Bündnisse, Rivalitäten, spirituelle Lehrer, Eroberer, Wissenschaftler und gelegentlich sogar ganze Föderationen. Falls also jemand den Überblick verloren hat, keine Sorge. Das passiert selbst Menschen, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Beginnen wir mit den Greys. Falls Außerirdische eine Markenabteilung hätten, wären die Greys das Firmenlogo. Klein, grau, übergroße schwarze Augen und meistens mitten in der Nacht am Bettende. Seit Betty und Barney Hill werden sie vor allem mit Entführungsgeschichten verbunden, Besonders populär wurde später die Vorstellung, sie stammten aus dem Doppelsternsystem Zeta Reticuli. Andere Autoren widersprechen dem zwar, aber Zeta Reticuli gehört bis heute praktisch zur Standardadresse der kleinen Grauen. Ganz anders wirken die Nordics. Groß, blond, freundlich und erstaunlich gut aussehend. Fast so, als hätte sich jemand gefragt, wie Außerirdische aussehen würden, wenn man einen skandinavischen Wintersportkatalog mit einer esoterischen Selbsthilfegruppe kreuzt. In den frühen Kontakti-Geschichten kam sie häufig von der Venus. Als die Astronomie diese Möglichkeit endgültig beerdigte, zogen viele von ihnen kurzerhand in die Plejaden um. Dort wohnen heute die Plejadier. Vor allem durch Billy Mayer wurden sie zu den großen spirituellen Lehrern der Menschheit. Friedlich, technisch, überlegen und stets bereit, den Menschen zu erklären, wie sie ihre Zivilisation verbessern können, sofern diese gerade bereit sind, zuzuhören. Nicht weit entfernt, zumindest nach esoterischer Sternenkarte, finden sich die Sirianer. Sie stammen angeblich vom Stern Sirius und tauchen vor allem in Channeling-Literatur auf, als uralte Kulturbringer oder spirituelle Mentoren. Die Arcturianer aus dem Stern Arcturus gehen noch einen Schritt weiter. Sie gelten vielerorts als Heiler, Bewusstseinsentwickler und Spezialisten für kosmische Harmonie. Sollte das Universum tatsächlich eine Volkshochschule besitzen, dürften dort vermutlich die Arcturianer unterrichten. Wesentlich schwieriger wird es bei den Reptiloiden. Schon ihre Adresse ist umstritten. Manche Autoren schicken sie in das Sternbild Drache, nach Alpha Draconis. David Icke verlegt sie lieber mitten unter uns, wo sie als menschliche Eliten die Weltpolitik steuern sollen. Dazerta wiederum erklärt, ihre Spezies habe den Planeten überhaupt nie verlassen und lebe seit Millionen Jahren unter der Erdoberfläche. Man könnte sagen, selbst die Reptilien sind sich intern nicht ganz einig. Zu den exotischeren Bewohnern dieses Universums gehören die Mantiswesen. Riesige Gottesanbeterinnen mit hoher Intelligenz, die in vielen Entführungsberichten erstaunlich häufig leitende Funktionen übernehmen. Offenbar braucht selbst eine Alien-Entführung irgendwann jemanden mit Personalverantwortung. Die Tall Whites wiederum verdanken ihren Bekanntheitsgrad vor allem Charles Hall. Seine Erzählungen spielen rund um die Nellis Air Force Base in Nevada. Dort sollen hochgewachsene, blasse Außerirdische nicht nur regelmäßig unterwegs gewesen sein, sondern teilweise sogar mit dem amerikanischen Militär zusammengearbeitet haben. Vor allem im englischsprachigen Raum gehören die Tall Whites heute deshalb fast selbstverständlich zu den Standardbewohnern vieler Alien-Lexika. Eine Sonderrolle nehmen die Anunnaki ein. Eigentlich handelt es sich um Gottheiten der mesopotamischen Mythologie. Erst Zechariah Sitchin machte daraus Besucher des Planeten Nibiru und erklärte sie zu den genetischen Architekten der Menschheit. Diese Idee wurde später vor allem durch Formate wie Ancient Aliens weltweit bekannt und prägte eine ganze Generation moderner Präastronautik. Aus Religion wurde Science Fiction und aus Science Fiction für viele schließlich wieder Geschichte. Noch spezieller wird es bei den Ariani oder Aldebaranern. Hier verlassen wir die klassische UFO-Szene endgültig und betreten einen Bereich, in dem Esoterik, Reichsmythen und rechtsextreme Ideologie ineinander fließen. Angeblich stammt eine uralte arische Hochkultur vom Stern Aldebaran, verfügt über gewaltige Technologie und hinterließ Spuren bis in das Dritte Reich. Historisch belastbar ist daran nichts. Kulturgeschichtlich zeigt diese Geschichte aber, wie flexibel sich das Alien-Motiv mit politischen Weltbildern verbinden lässt. Und dann gibt es noch Figuren wie Ashtar. Genau genommen ist Ashtar gar keine Spezies, sondern ein Kommandant. Gewissermaßen der Admiral einer gewaltigen Raumflotte. Um ihn herum entstand seit den 1950er Jahren die sogenannte Ashtar Command, eine Mischung aus UFO-Religion, Channeling und galaktischer Heilslehre. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs daraus eine regelrechte Organisation mit Flotten, Kommandostrukturen und später sogar Verbindungen zur berühmten Galaktischen Föderation. An diesem Punkt fällt auf, wie vollständig diese Welt inzwischen geworden ist. Da gibt es Heimatwelten und Sternenkarten, Bündnisse und Feindschaften, spirituelle Lehrer, Militärs, Wissenschaftler und Diplomaten. Manche Spezies gelten als freundlich, andere als gefährlich. Einige arbeiten angeblich zusammen, andere führen seit Jahrtausenden Kriege. Und wenn zwei Geschichten nicht zusammenpassen, wird einfach eine weitere Alienrasse eingeführt, die den Widerspruch erklärt. Als Marsmensch muss ich zugeben, das ist organisatorisch beeindruckend. Ich war auf keiner einzigen dieser Konferenzen. Gerade deshalb lohnt sich zum Schluss ein kurzer Blick auf das Gesamtbild. Fast alle dieser Wesen stammen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Die Greys aus Entführungsberichten, die Nordics aus den Kontaktis der 50er Jahre, die Anunnaki aus einer modernen Umdeutung mesopotamischer Religion, die Reptiloiden aus Verschwörungsliteratur, die Arcturianer und Sirianer aus Channelings, die Ariani aus esoterisch-rechten Mythen. Ursprünglich hatten diese Geschichten kaum etwas miteinander zu tun. Erst über Jahrzehnte und später vor allem durch das Internet wurden daraus Nachbarn im selben Universum. Wer heute eine der großen Alien-Listen öffnet, bekommt deshalb nicht nur eine Sammlung außerirdischer Spezies zu sehen. Man blickt auf 70 Jahre Popkultur, Esoterik, Science-Fiction, Verschwörungserzählungen und menschliche Fantasie, feinsäuberlich sortiert wie in einem Naturkundemuseum. Nur, dass die Ausstellungsstücke diesmal aus den Sternen stammen sollen.
Ja, nach all den Rassen von Aliens, nach all den Spezies, welchen würdest du am ehesten begegnen wollen? Dem freundlichen, sexy, blonden Nordic in der Wüste, dem kleinen Grauen, den Reptiloiden oder doch der großen Gottesanbeterin? Also ich nehme mal an, die Nazi-Aliens lassen wir mal raus, die Ariani. Aber nehmen wir mal die klassischen, also die Greys, die Nordics, die Reptiloiden und die Mantiswesen. Was findest du am interessantesten als Begegnung? Wir gehen davon aus, du überlebst.
Also ich muss erstmal ganz kurz sagen, dass ich die ganze Zeit immer so ein bisschen zusammengezuckt bin bei dem Begriff Rasse, weil das irgendwie so menschenähnlich ist, aber irgendwie ist es ja auch nicht menschenähnlich, deswegen nehme ich es einfach hin. Wenn wir jetzt fest haben, dass ich überlebe und alles cool ist, die Nordics klingen schon interessant, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, wenn die so menschenähnlich sind. aber wäre, glaube ich, interessant, was die zu sagen haben und auch, ob ich mit denen wirklich kommunizieren könnte. Also die Gottesanbeterin von Entfernung, ja, aber ich finde die schon als Insekten gruselig, deswegen bräuchte ich sie nicht als Aliens. Ja. Also die sind schon süß, aber wenn die jetzt so groß wären, no. Deswegen würde ich, glaube ich, mich für die Greys entscheiden. Was haben die für Hände? Hast du das beschrieben?
Nee, hat mir nicht.
Haben die so diese, das gibt es doch oft in so.
Ich hatte auch so dünne, lange Finger, glaube ich, haben die immer, ne, auf den meisten, ja, Darstellungen.
So ganz dünne, lange Finger und manchmal noch mit so fetten Knorpeln am Ende.
Stimmt, ja.
Das finde ich irgendwie witzig. Dann würde ich gerne mal die Hand geben. Und du?
Ich glaube, ähnlich. Reptiloiden?
Nee.
Hat man ja im Text Miley Cyrus, die werde ich schon treffen und sie ist ja Reptiloiden. Wer ist denn noch? Ich glaube, also ich habe recherchiert, aber man findet halt. Da ich teilweise sehr absurde Sachen. Ich glaube, Beyoncé ist auch Reptiloid. Alle US-Präsidenten, also vielleicht haben wir schon längst Reptiloide getroffen und wissen es nur nicht.
Meinst du, Friedrich Merz ist auch ein Reptiloid?
Nee, der hat eher so einen Kopf wie ein Grey irgendwie. Das wäre so wie Kinder mit so einem Mantel, so wenn so zwei Kinder übereinander stehen, um groß zu wirken. Sie vielleicht so zwei Greys übereinander in einem Anzug und spielen Bundeskanzler.
Das ist so krass.
Ja, aber nee, die würde ich nicht treffen wollen. Ja, ich glaube, diese Mantiswesen wäre auch wie so in so einem Zoo, okay, wenn die irgendwo sind, wo sie mich nicht untersuchen können.
In einem Zoo, ja.
Der Alien-Zoo. Deswegen, und ja, Nordics klingt halt wirklich so, weiß ich gerade, wenn die Folge kommt, ist das, glaube ich, schon vorbei, aber die Fußball-WM mit den Norwegern, der Stürmer Erling Haaland, King. Der auch der Meme-King. So stelle ich mir die Nordics irgendwie vor, ne, wenn der so die Haare offen hat und so läuft. Und das finde ich irgendwie auch witzig, wenn sich herausstellt, ja, die gibt's wirklich und die sind halt einfach alle Erling Haaland.
Spielt Erling Haaland nicht eigentlich auch in Deutschland?
Der hat's in Dortmund gespielt, jetzt spielt er in Manchester.
Warum gehen die alle nach Manchester? Egal, nichts für den Podcast.
Geld. Ja, Ficht ist ja seine Tarnung aufgeflogen, er musste weg. Der hat gemerkt, dass nebenan in der anderen Stadt wohnt ein Marsmensch und er darf als Venusmensch.
Und der produziert einen schlechten Podcast über Außerirdische.
Bevor ich eingeladen werde, gehe ich nach Manchester. Also ja, also wenn Nordics Erling Haaland sind, dann würde ich den natürlich doch dem Grey vorziehen. Ich glaube, Greys sind ja auch, also faszinierend sicherlich, aber die sind auch so ein bisschen ausgelutscht, kann man ja fast schon sagen, ne? Interessanterweise habe ich aber mal so ein Wissenschaftsbuch bekommen, so von wegen Evolution und sowas, und dass sich der Mensch ja weiterentwickelt. Das heißt, unsere Füße sind ja quasi schon verkümmert, mit denen konnten wir früher mal richtig geil greifen, als wir noch Äffchen waren. Und dass wir dann dadurch, dass wir weniger handwerklich werden, unser kleiner Finger immer kleiner wird und irgendwann verschwindet.
Nein.
Und unsere Augen werden größer, weil wir halt viel mehr Bildwelten wahrnehmen. Unsere Ohren werden kleiner, weil da alles laut, wir müssen nicht mehr so viel aufnehmen. Unsere Münder werden kleiner, weil wir halt nicht mehr an einem Mammut rumnagen müssen, sondern uns ja das Essen klein schneiden. Wir brauchen weniger Haare, weil wir uns ja eh immer alles abrasieren. Oder meistens. Und ich glaube, die Hautfarben weltweit sollen sich dann so ein bisschen angleichen. Im Grunde sehen wir dann aus wie Greys irgendwann. Ne? Wir haben größere Köpfe, weil wir werden ja auch immer schlauer und intelligenter. Und ich habe gedacht, so, krass, vielleicht sind die Greys gar keine Außerirdischen, sondern Zeitreisende. Kommt aus der Zukunft, um uns zu warnen. Ey, wenn ihr weitermacht mit TikTok und Instagram, dann seht ihr irgendwann mal so scheiße aus wie wir.
Aber das, ja, da gibt es aber ganz kurz dazu, zu TikTok und Instagram, guter Punkt. Ich weiß nicht mehr wovon, das wäre jetzt natürlich super interessant. Es gibt eine Studie jetzt dazu, wie Kinder mit Bildschirmzeiten darauf die Gehirne reagieren. Und der,
ach, ja.
Der Cortex, heißt das so?
Der Frontalkortex, glaube ich.
Frontalkortex. Keine Ahnung, vielleicht kannst du es ja reinschneiden und nochmal sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall der Bereich irgendwie, der im Gehirn für, ich glaube, logisches Denken oder so und Gedächtnis und so. Also so, der wirklich aktiv so denkt und so. Zuständig ist. Ich war auch schon zu viel auf TikTok. Nein, aber. Und bei Kindern, wo die Bildschirmzeit am Tag über 7 Stunden lag, das ist natürlich auch schon beachtlich, ist der beachtlich zurückgegangen. Musst du dir mal überlegen. Dann haben wir die nächsten Generationen dann irgendwie so eine ganz flache Stirn oder so vorstehende Augenpartie, weil das alles wegfällt quasi und niemand kann mehr denken, sondern alle fragen nur noch ChatGPT.
Das wäre witzig, die Welt irgendwann wirklich noch so aus Erling Haaland komischen Kindern, TikTok-Kindern, TikTokianern und Grace besteht.
Ist das denn nur ein Vorteil für die Männer oder Menschen mit starkem Haarausfall? Weil dann hast du ja keine Stirn mehr. Dann hast du ja quasi immer volles Haar.
Ja.
Also Bücki bis zu einem bestimmten Grad. Die halb glatzen Welt wird ein bisschen weniger massiv sein.
Wir können es ja nicht beantworten. Wir werden es ja bald sehen. Also was heißt, wir werden es bald sehen. So in 200.000 Jahren. Schickt uns dann in 200.000 Jahren mal eine Mail, falls unsere E-Mail-Adresse dann immer noch da ist. Da muss ich, glaube ich, sehr viel Geld anlegen, dass halt immer für 1 Euro jeden Monat unsere E-Mail-Adressen aktualisiert werden. Und vielleicht gräbt das dann irgendwann jemand aus. Oder ich bin ja Marsmensch, wir werden sehr alt. Wenn die Menschheit dann überhaupt noch auf dem Planeten Erde lebt. Oder wir nicht mit einem Generationenschiff irgendwo Pfannkuchen austeilen gehen. Deswegen, das finde ich dann eben auch immer, wenn man halt überlegt, dass es halt so lange, das hast du ja beschrieben, dass das ja einfach ein total abgefahrener Aufwand ist, um dann halt so mit ein paar Rednecks in Kentucky sich dazu gegenseitig abzuschießen oder beschossen zu werden. Das macht doch keiner so. Also vielleicht gibt's Hochintelligente, die dann halt so ein paar Idioten-Kobolde mitbringen, die dann so ein bisschen rauslassen. Also hier geht ein bisschen Chaos stiften, wir forschen eine Runde oder reden mit Eisenhower. Weil sonst macht das doch keinen Sinn. Ne? Also warum macht man diesen Aufwand?
Und dann auch wie dieser Typ, der gesagt hat, die sind nur wegen mir gekommen. Ja, wahrscheinlich.
Wo machen wir? Lass uns diesen 61-Jährigen aus Kalifornien nehmen. Bisschen strange alles. Wir verurteilen niemanden, der an Außerirdische glaubt, aber ich glaube, einige dieser Stories, die wir heute hier mit dabei hatten, die sind zu absurd, um wahr zu sein. Und ich selber bin ja auch der Meinung, dass das Universum ist viel zu groß, um nicht woanders noch Leben hervorzubringen. Aber ja, ist dann, glaube ich, doch realistischer, dass wir es eher nicht erfahren werden, es sei denn, es wird noch irgendwie Technologien entdeckt oder es werden Möglichkeiten entdeckt, doch solche Langreisen sinnvoll auf uns zu nehmen. Ja, wäre cool. Aber dann bleibt uns der einzige Kontakt mit Menschen oder Wesen aus dem All ist der Kontakt zu Katy Perry. Wie wir vor 2 Wochen ja schon festgestellt haben, sie kommt ja aus dem All oder kam aus dem All zurück. Zum Abschluss von 2 sehr, sehr langen Folgen kommen wir jetzt wieder an einen Punkt, der immer kommt am Ende. Nicht ohne vorher zu erwähnen, dass wir heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder unsere Gummibärchen dabei hatten.
Stimmt.
Und weil es so warm ist, wir haben gerade wieder 30 Grad hier, auch Wassermelonen. Ich hoffe, man hört uns nicht schmatzen und schlürfen während der Folge. Aber es gehört ja dazu, dass Snacks in unseren Folgen sind.
Oder wir müssen die vorlesen, wie wir glauben, dass Aliens Snacks vorlesen würden. Piep, piep, poop, piep, piep. Erstens. Piep, piep, poop, piep, piep. Erstens. Der Begriff Flying Saucer entstand durch ein Missverständnis. Kenneth Arnold beschrieb 1947 nicht die Form der Objekte, sondern ihre Bewegung. Sie flogen, so sagte er, wie eine Untertasse über das Wasser springt. Zeitungen machten daraus die berühmten fliegenden Untertassen und prägten damit eines der langlebigsten Bilder der UFO-Geschichte.
Zweitens, Ronald Reagan erzählte öffentlich eine UFO-Geschichte. 1985 berichtete US-Präsident Ronald Reagan vor der UN, wie ein Pilot ihm von einem unbekannten Flugobjekt erzählt habe. Später nutzte Reagan sogar mehrfach die Idee einer außerirdischen Bedrohung, um zu sagen, die Menschheit würde ihre Konflikte vermutlich sofort vergessen, wenn Aliens die Erde angreifen würden. Ein echter Präsident hat also vor den Vereinten Nationen mit einem Alien-Szenario argumentiert.
Drittens, die Men in Black waren ursprünglich keine Hollywood-Figuren. Bereits in den 1950er Jahren berichteten UFO-Zeugen von geheimnisvollen Männern in schwarzen Anzügen, die sie zum Schweigen bringen wollten. Erst Jahrzehnte später machte die Filmreihe daraus eine Science-Fiction-Komödie.
Viertens, das Wow-Signal hat bis heute keine endgültige Erklärung. 1977 registrierte das Big Ear Radioteleskop ein ungewöhnlich starkes Radiosignal aus Richtung des Sternbilds Schütze. Der Astronom Jerry Eamon schrieb Wow neben den Computerausdruck. Jahrzehnte später gibt es plausible natürliche Erklärungen. Endgültig geklärt ist der Ursprung bis heute aber nicht. Kein Alienbeweis, aber einer der berühmtesten SETI-Momente überhaupt.
Fünftens. Deutschland besitzt seit 1976 eine UFO-Meldestelle. Beim zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, kurz CENAP, kann man verdächtige Lichter und Objekte am Himmel melden. Die Organisation sucht allerdings nicht gezielt nach Außerirdischen, sondern versucht herauszufinden, was tatsächlich beobachtet wurde. Meist stecken Planeten, Starlink-Satelliten, Meteore, Drohnen oder verglühender Weltraumschrott dahinter.
Im Laufe dieser Folge ist das Universum immer voller geworden. Noch bevor wir wissen, ob dort draußen überhaupt jemand lebt, haben wir ganze Zivilisationen erschaffen. Wir haben ihnen Gesichter gegeben, Sprachen, Moralvorstellungen, Sternensysteme und politische Konflikte. Manche dieser außerirdischen Lebensläufe sind inzwischen ausführlicher dokumentiert als die Biografie mancher historischer Persönlichkeit. Nur ein Volk scheint dabei konsequent übersehen worden zu sein. Wir Marsmenschen. Falls also irgendwann die nächste Ausgabe erscheint, ich hätte da einen kleinen Korrekturwunsch. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt ihr, wenn ihr hungrig seid.
Bei euch.
Bip, bip, boop.
Und Radio aus.